Besser gründen, der Podcast von fürgründer.de. Thema diese Woche, GmbH und UG erfolgreich gründen. Hört dazu jetzt die Live-Aufzeichnung unseres Expertenwebinars. Und hier ist Ihr Webinarmoderator Dr. Florian Hamann.
Zu unserem heutigen Webinar haben wir zwei Experten eingeladen. Christian Mantai ist Gründer und Vorstand von firma.de. Christian ist Seriengründer und berät Unternehmer unter anderem bei der Gründung. Steffen Hartmann ist Rechtsanwalt in Berlin und hat sich unter anderem auf die rechtlichen Aspekte von Unternehmensgründungen spezialisiert. Herzlich willkommen. Zunächst werden wir in unserer Expertenrunde die wichtigsten Schritte zur GmbH bzw. UG-Gründung diskutieren. Sie müssen sich übrigens keine Notizen machen. Der Mitschnitt des Webinars wird in ein paar Tagen für Gründer online gestellt. Am Ende wartet auf alle Teilnehmer noch ein Bonus, nämlich unsere Checkliste in 50 Schritten zur GmbH. Das ist sehr nützlich, denn da brauchen Sie nur die einzelnen Schritte sich anzuschauen und abzuhaken, dann vergessen Sie auch nichts. Also von daher müssen Sie nicht krampfhaft hier alles Notizen machen. Fangen wir mal ganz naheliegend an. Was ist für eine GmbH überhaupt nötig? Vielleicht, Christian, machst du den Anfang und kannst uns mal kurz erzählen, was man überhaupt für eine GmbH braucht.
Ja, erstmal brauche ich natürlich erstmal die Entscheidung, dass ich in die Selbstständigkeit gehen möchte mit der GmbH. Und hier die beschränkte Haftung nutze. Ganz wichtig ist natürlich, ich gehe mal davon aus, dass derjenige ein Geschäftsmodell hat, das heißt die Formulierung eines Geschäftszweck und natürlich der Firmenname, also mit welchem Firmenname möchte ich draußen auftreten und möchte ich vielleicht auch eine Firma gründen mit einer starken Brand dazu gehört dann auch natürlich auch der Markenname, der oftmals auch gleich der Firmenname ist, muss aber nicht sein. Und bestenfalls natürlich hat man noch der ein oder andere Mitgründer.
Also für die GmbH ist ja ein Grundkapital von 25.000 Euro Eigenkapital erforderlich. Man muss erst 12.500 Euro einzahlen. Was hat es denn damit auf sich? Wieso muss man nur die Hälfte einzahlen? Und was passiert, wenn man halt keine 25.000 Euro voll einzahlt?
Also wenn man eine GmbH gründen will, dann ist das Startkapital 25.000 Euro, das muss man aufbringen, das schuldet man als Gründer auch der Gesellschaft. Das Gesetz sagt nur, 25.000 Euro ist relativ viel Geld, deshalb reicht es für die Gründung erst einmal aus, wenn nur die Hälfte zum Zeitpunkt der Gründung bereitgestellt wird. Das heißt, das Startkapital der Gesellschaft ist 25.000 bei einer GmbH, aber als Gründungsgesellschafter muss ich erst einmal nur 12.500 Euro einzahlen bei Gründung. Sollte es zu einer finanziellen Knappheit kommen oder die Gesellschafter entscheiden, es wird mehr Geld gebraucht, dann schulden die Gründungsgesellschafter die restlichen 12.500 Euro natürlich immer noch und das kann dann entsprechend von der Geschäftsführung zu einem späteren Zeitpunkt angefordert werden.
Nehmen wir mal den Worst Case an. Ich habe eine Ein-Mann-GmbH, habe 12.500 Euro eingezahlt, die GmbH muss Insolvenz anmelden. Das heißt, dass ich dann aus meinem Privatvermögen 12.500 Euro nachschieben muss.
Genau, weil ich ja bei Gründung bereits 25.000 Euro schulde. Das Startkapital beträgt ja 25.000 Euro. Ich habe nur quasi, ich sag mal, die Privilegierung, dass nur die Hälfte zum Zeitpunkt der Gründung eingezahlt werden muss. Geht die Gesellschaft aber insolvent und bestehen Verbindlichkeiten von, sagen wir, 20.000 Euro, dann muss ich als Gründungsgesellschafter weitere 12.500 Euro, die ich der Gesellschaft ja noch schulde, an die Gesellschaft zahlen, woraus dann wiederum die Verbindlichkeiten bedient werden können.
Mhm. Ja, da gibt es ja neben der GmbH seit einigen Jahren auch die Unternehmergesellschaft, UG, auch als kleine GmbH, bezeichnet. Da braucht man theoretisch nur 1 Euro Eigenkapital. Was hat es damit auf sich? Vielleicht, Steffen, kannst du uns das auch nochmal kurz erläutern.
Genau, also wenn man nicht die 12.500 Euro zum Zeitpunkt der Gründung hat, kann man trotzdem eine Gesellschaft gründen, nämlich die neu geschaffene Unternehmergesellschaft, die quasi als Konkurrenz zur Limited aus England eingeführt wurde, einfach damit der Kapitalbedarf bei Gründung geringer gehalten werden kann. Und warum der Gesetzgeber gesagt hat, 1 Euro reicht uns, wahrscheinlich ebenfalls angegliedert oder parallel zur Limited in England, wo man halt quasi mit 1 Pfund gründen kann. Man hat dann tatsächlich als Unternehmergesellschaft im Zweifelsfall genau einen Euro Startkapital, mit dem die Gesellschaft haftet.
Ja, okay, das ist natürlich theoretisch. Weil ich meine, wenn ich jetzt eine UG aufmache, dann flattern mir natürlich gleich erstmal ein paar Rechnungen aus. Müssen ja auch keine großen Rechnungen sein. Sei es nun, ich weiß es nicht, Rechtsanwaltgebühren, Notargebühren, Handelsregister, was auch immer. Da komme ich ja mit einem Euro nicht weit. Wie viel Euro sollte man dann mindestens einplanen, so als realistische Summe?
Also ich sage meinen Mandanten immer mindestens 1.000 Euro, damit man zumindest mal die ersten Rechnungen bezahlen kann und die ersten Monate überlebt. Vielleicht sollte man dabei noch erwähnen, weil man hat ja theoretisch oder man hat bei einer GmbH ja die Möglichkeit, einen Teil der Gründungskosten von der GmbH, also der neu gegründeten Gesellschaft, tragen zu lassen. Das geht theoretisch auch bei einer Unternehmergesellschaft, aber wenn man nur einen Euro Stammkapital hat, dann kann man klar aus einem Euro nicht die Gründungskosten bezahlen, weil es ist einfach nicht genug da. In dem Fall darf man nicht vergessen, dass man als Gründer natürlich für die gesamten Gründungskosten persönlich haftet. Im Zweifelsfall, wenn man das Stammkapital der Gesellschaft zu gering hält, trägt man als Gründer halt sämtliche Gründungskosten.
Okay, der Hintergrund der UG ist natürlich, oder die Idee der UG ist natürlich, dass man die Gewinne langsam thesauriert und dann irgendwann auf die Summe von 25.000 Euro kommt und das in die GmbH umwandelt. Geschieht das automatisch oder muss ich da auch nochmal zum Notar laufen?
Also automatisch passiert leider bei einer GmbH oder überhaupt bei einer Kapitalgesellschaft nichts, weil alles, was man in einer Kapitalgesellschaft macht, muss man vorher quasi per Gesellschafterbeschluss absegnen lassen. Und das ist genau das Gleiche, wenn man zum Beispiel seine Unternehmergesellschaft so weit gebracht hat, dass die Kapitalrücklage auf 25.000 Euro angewachsen ist, dann kann man per Gesellschafterbeschluss beschließen, dass die Unternehmergesellschaft in eine GmbH umgewandelt werden soll. Dieser Beschluss ist gleichzeitig auch ein satzungsändernder Beschluss und ist daher formbedürftig und notariell zu beurkunden.
Okay, Christian, ich habe da noch eine andere Frage. Ich meine, so viel zu den praktischen Sachen, aber UG hat doch auch ein Reputationsproblem, nicht wahr? Ich meine, eigentlich, wenn man eine UG gründet, sagt man ja, also ich habe leere Taschen, nicht wahr? Ist das ein Problem? Würdest du sagen, okay, UG nur im Notfall? Oder wie siehst du das mit dem Reputationsproblem?
Wie die Anwälte immer sagen, es kommt drauf an. Und sicherlich bei den Banken ist es sicherlich jetzt nicht die beste Reputation. Da ist natürlich auch insgesamt ist eine GmbH nach außen natürlich immer repräsentativer. Es kommt auch immer darauf an, in welchem Geschäftsfeld ich mich bewege. Also bewege ich mich im B2B, also im Geschäftskundenumfeld, wo man natürlich auch mehr auf die Rechtsform achtet und die Bonität des Kunden, oder bin ich eher im B2C-Bereich? Also verkaufe ich jegliche Art von Handel übers Internet, verkaufe ich selbstgestrickte Socken, was auch immer. Im B2C-Bereich ist es so, dass dort die Menschen eher weniger auf die Rechtsform achten, weil die findet man ja auch meistens nur im Impressum oder auf dem Briefkopf. Ja, ist auch ein gutes Beispiel an firma.de. Unsere Marke heißt firma.de. Unsere Rechtsform oder unser Name ist firma.de Firmenbaukasten AG. Also wir sind eine AG. Aber meistens ist es ja schon so, dass man nach außen hin, wenn man eine Webseite hat, mit seiner Marke auftritt und die Rechtsform natürlich hier untergeordnet erstmal sichtbar ist. Und natürlich nur die interessierten Geschäftsleute, die klicken immer natürlich schnell aufs Impressum. Und von daher, sag ich mal, wenn ich im B2B-Umfeld tätig bin und es irgendwie möglich und es irgendwie möglich machen kann, die 12.500 Euro mindestens aufzubringen, dann würde ich die GmbH gründen. Oder lass mal auch so sehen, wenn ich eh weiß, dass ich die Kosten eh investiere, um mein Geschäft ins Starten zu bringen, dann kann ich ja eh auch direkt die GmbH gründen.
Ja. Okay, danke. Und wir haben natürlich, du hast das Thema Geschäftskonto angesprochen.
Ja.
Wenn ich eine GmbH gründe, habe ich ja auch ein paar Pflichten. Also ich brauche ja nicht nur 25.000 Euro. Ich brauche auch ganz nebenbei ein Geschäftskonto. Habe ich aus der Praxis häufiger gehört, dass es damit Probleme gibt oder dass das häufig den Prozess verzögert. Christian, kannst du vielleicht erläutern, was dahinter steckt?
Ja, genau. Also ich meine, man macht ja immer alles nur einmal im Leben. Ja, bestenfalls. Manchmal gibt es auch Serien, wo die das öfters machen. Aber die meisten verwechseln das natürlich mit einem Privatkonto, von wegen, ich gehe mal kurz in die Bank hinein und öffne mein Konto. Das geht natürlich so in der Form nicht. Das heißt, ich habe hier ein Geschäftskonto und dort gibt's A, in der lokalen Bank auch nur bestimmte Berater, die überhaupt ein Geschäftskonto eröffnen können. Und da müssen wir halt einen Termin vorher mit denen vereinbaren und bestenfalls den die Unterlagen vorher zusenden, das heißt den Personalausweis, die beurkundete Satzung und diese Satzung auch mitbringen. Das heißt, dieser Prozess wird insgesamt unterschätzt. Ja, das heißt, die meisten denken, ah, das geht mal so eben, geht aber nicht. Vor allem in einer GmbH in Gründung, da gucken die halt dann schon genau drauf. Und ja, es dauert sehr lange. Also natürlich auch gerade zu Pandemiezeiten, Corona-Zeiten, war das natürlich mit den lokalen Banken nicht ganz so einfach. Die haben ja auch auf Homeoffice umgestellt. Und was wir mittlerweile auch unseren Kunden empfehlen, aufgrund der Schnelligkeit ein Online-Konto zu nutzen, also eine Online-Bank. Das ist natürlich entweder, wir arbeiten mit Finom zusammen. Es gibt aber auch Konto. Die Deutsche Bank hat auch mit First dort auch ein Online-Angebot. Also das ist sicherlich die schnellste Variante. Und im zweiten Step vielleicht zu der lokalen Sparkasse zu gehen.
Theoretisch ist es ja so, man macht einen Termin mit dem Notar, dann zahlt man die 25.000 Euro auf das Geschäftskonto an, bekommt dann einen Schrieb von der Bank und der Notar geht dann zum Handelsregister und trägt die GmbH ein. So viel zur Theorie. Aber praktisch ist es doch so, dass man möglichst als Gründer schon mal, bevor man überhaupt zum Notar läuft, schon mal den Markt für Geschäftskonten sondiert und schon mal bei der Bank anfragt, was man so alles da erledigen muss.
Also grundsätzlich ist es natürlich auch kein Rocket Science, von daher, wenn man einfach nur die Zeit vorher einplant, also hier einfach einen normalen Termin macht, so also nicht zum Arzt gehen, dann hat man damit auch keine Probleme. Ja, also von daher sich im Vorhinein informieren und sag ich mal, das Problem, was wir manchmal sehen, ist bei den Großbanken, ich brauche für den Notar den Einzahlungsbeleg bzw. den Kontoauszug. Damals konnte man ja auch noch, kann man erinnern noch, an der Kasse die 25.000 Euro einzahlen in Bar. Das haben wir auch mal bei manchen Gründern gemacht. Konto eröffnet oder schieben, eingezahlt. Das haben wir auch das Thema Geldwäsche gesetzt. Und da hat man zumindest an der Kasse direkt diesen Einzahlungsbeleg in der Hand gehabt. Heute ist das natürlich so, man eröffnet bei manchen Großbanken das Konto, man unterschreibt, man hat die IBAN.
Aber wir sollten auf jeden Fall dafür achten, dass man rechtzeitig damit anfängt, um dann keine Verzögerung zu haben. Überhaupt das Thema, wir wollen ja heute klären, wie man möglichst schnell auch eine GmbH gründet. Realistischerweise, wie viel Zeit muss man da einplanen? Steffen, hast du da eine Vorstellung? Also ich meine, wenn ich von der Idee, ich will jetzt meine GmbH gründen, bis ich dann tatsächlich die GmbH habe, wie lange dauert das?
Ja, also das kommt ein bisschen drauf an, wie viele Dinge man parallel macht. Und vor allen Dingen, wie schnell man den Notartermin bekommt. Also, wenn ich mich entscheide, eine GmbH oder UG, das ist relativ egal, zu gründen, dann muss ich natürlich als erstes immer mir die Frage stellen, reicht für mich ein Musterprotokoll aus oder brauche ich eine individuelle Satzung? Das Musterprotokoll ist quasi, ja, es sind die essentiellen Dinge, die man zum Gründen einer Kapitalgesellschaft braucht. Da steht aber auch wirklich nicht viel drin. So ein Musterprotokoll sind 1 bis 1,5 Seiten. Und das war's. Eine individuelle Satzung wiederum.
Also Musterprotokoll ist doch so für einfache Gründungen. Also ein Geschäftsführer bis zu 3 Gesellschafter, wo ich dann nur wie im Leckentext halt die Namen ausfülle und fertig. Und ich darf daran nichts verändern. Und das war's, oder?
Genau, also das Musterprotokoll ist quasi per Gesetz vorgegeben. Da steht alles genau drin. Da werden quasi nur die persönlichen Daten eingefügt. Es wird bestimmt, wer der Geschäftsführer ist. Es kommt der Name rein, Startkapital, Aufteilung der Anteile an dem Unternehmen. Die Gesellschaft als solche werden aufgelistet. Und das war's, mehr oder weniger.
Für die individuelle Satzung oder den Geschäftsvertrag, also wenn ich jetzt irgendwelche Sonderregelungen habe und irgendwelche Sonderregelungen haben ja viele Leute, sei es ein 2 Geschäftsführer oder sonst etwas, für wen empfiehlst du die individuelle Satzung und wie geht das überhaupt vor sich? Wie kann ich so eine Satzung aufstellen?
Ich persönlich empfehle eigentlich das Musterprotokoll als solches nur für eine Ein-Personengesellschaft, weil man da in der Regel keine Probleme mit seinen Mitgesellschaftern hat, weil ist ja alles in einer Person. So wie man mehr als eine Person hat, sollte man auch darüber nachdenken, was passiert für den Fall, dass sich die Personen streiten, dass einer der Gesellschafter aus der Gesellschaft raus möchte, seine Gesellschaftsanteile verkaufen möchte, etc. pp. Und für diesen Fall eignet sich das Musterprotokoll nicht, weil da wirklich nur die absoluten minimalen Anforderungen drinstehen, sondern dafür bräuchte man dann eine individuelle Satzung. Und ich weiß, individuelle, also klassische Satzungen als Musterverträge gibt's wie Sand am Meer. Und wenn man da reinschaut, sehen auch viele ziemlich identisch aus. Das Problem ist, man kann natürlich sich ein Muster aus dem Internet ziehen und hoffen, dass es funktioniert. Ich empfehle allerdings tatsächlich einen Rechtsanwalt aufzusuchen und sich anwaltlich beraten zu lassen und auch die Details der Satzung durchzusprechen, weil aus meiner Erfahrung kommen gerade beim Lesen dieser Satzungen relativ viele Fragen, die man dann doch geklärt haben möchte. Und dann ist ein Rechtsanwalt als Ansprechpartner natürlich sehr wichtig, der einem dann auch bestimmte Unterschiede erklären kann in der Formulierung oder halt die praktische Bedeutung bestimmter Regelungen.
Ich habe immer gehört, also das ist ja, also diese ganzen Satzungen sind ja alle schön und gut, aber richtig spannend wird es erst, wenn es zum Streit kommt. Oder wenn einer der Gesellschafter aussteigen möchte, weil er einen besseren Job gefunden hat, weil es, wie schon gesagt, zum Streit gekommen ist oder aus gesundheitlichen Gründen. Worauf muss man da genau achten? Was gehört da hinein?
Nun ja, also in deiner Satzung, vielleicht nochmal vorweggenommen, was man nicht vergessen darf, die Satzung als solche ist öffentlich zugänglich. Das heißt, die Satzung als Dokument wird beim Handelsregister hinterlegt. Und jeder, der weiß, wie er ans Handelsregister rankommt, kann sich die Satzung quasi ziehen. Kostet nicht mal Geld. Das heißt, man sollte bei der Erstellung einer Satzung auch darauf achten, dass nicht zu viel in der Satzung drinsteht. Natürlich gibt es bestimmte Bereiche, die geregelt werden müssen. Zum Beispiel, was passiert, wenn ein Gesellschafter kündigt? Was passiert, wenn ein Gesellschafter verstirbt? Was passiert, wenn sich ein Gesellschafter, sagen wir mal, komplett daneben benimmt und quasi zum Schaden der eigenen Gesellschaft handelt? Was kann ich dann machen? Da gibt es das Thema Einziehung zum Beispiel. Und auch ganz wichtig, wenn ein Gesellschafter die Gesellschaft verlässt, bekommt er eine Abfindung, eine Entschädigung in irgendeiner Form? Wie wird diese Entschädigung ausgezahlt? Gibt es da eine bestimmte Ratenregelung oder passiert alles sofort? Also da gibt es viele Dinge zu beachten, gerade wenn dann irgendwann das Geld ausgezahlt wird.
Ja.
Und viele dieser Dinge kann man halt in der Satzung regeln. Man sollte aber immer bedenken, es sollte nicht zu viel sein. Insbesondere keine individuellen, direkt zwischen den Gesellschaftern befindlichen Absprachen.
Also da mache ich dann einen separaten Vertrag. Wenn ich sage, wir müssen ja ein paar Sachen regeln hier mit meinen Gesellschaftern, Mitgesellschaftern, aber das machen wir dann in einem Beteiligungsvertrag oder in irgendeinem anderen Geschäftsvertrag außerhalb der Satzung.
Genau, also ein Beispiel wäre zum Beispiel auch, wenn sich zwei Gründer finden und sagen, ja, also damit diese Geschäftsidee überhaupt funktionieren kann, müssen wir beide arbeiten. In der Gesellschaft, wir müssen präsent sein, wir müssen zeigen, dass wir unsere Energie in das Unternehmen stecken. Und für diesen Fall werden dann zum Beispiel individuell Arbeitsleistungen vereinbart, wo dann gesagt wird, Gesellschafter 1 wird Geschäftsführer und verpflichtet sich 30 Stunden die Woche zu arbeiten. Mhm. Gesellschafter 2 wird nicht Geschäftsführer, sondern verpflichtet sich Vollzeit für das Unternehmen zu arbeiten und so weiter. Und diese Sachen werden dann außerhalb geregelt und nicht in der Satzung.
Ja, okay, danke erst einmal. Wir hatten noch ganz kurz eine Antwort vergessen bei der Frage. Wie viele Wochen braucht denn so ein Prozess? Also nicht um nach von Notar. Realistischerweise brauche ich 2 Monate, brauche ich 3 Monate. Oder wenn ich einen Notartermin bekomme, kriege ich das auch in 3 Wochen durch. Wie lange dauert das?
Also mit einem Musterprotokoll, mit einem Notartermin sind Sie in 2 bis 3 Wochen durch. Wenn Sie eine Satzung individuell gestalten und auch vom Rechtsanwalt abklären lassen, packen Sie mal gut 10 Tage dazu, bevor Sie zum Notar gehen, weil die Satzung muss fertig sein, bevor der Notar den Notartermin durchführen kann. Und okay, der Notar braucht in der Regel 3 bis 5 Werktage Vorlauf, damit die individuelle Satzung ins Gründungsprotokoll eingepflegt werden kann und auch entsprechende Absprachen noch durchgeführt werden können. Nach dem Gründungstermin braucht der Notar etwa 3 bis 5 Werktage, je nachdem, wie schnell er arbeitet, bis die Gründungsurkunde fertig ist. Parallel sollte man sich bereits um den Termin bei der Bank kümmern. Das sollte man also wirklich parallel machen, damit man möglichst schnell dann die Gründungsurkunde als letztes fehlendes Dokument der Bank noch zuschicken kann, damit die dann möglichst schnell das Geschäftskonto eröffnen. Kann schnell gehen, kann aber auch ein bisschen dauern, hängt davon ab, wer der Gesellschafter ist, wo er herkommt, vielleicht auch, was er für einen Leumund mit der Bank hat, ob es die Hausbank ist oder etwas Ähnliches. Sagen wir mal, Eröffnung des Geschäftskontos 1 bis 2 Wochen, je nachdem.
Yes.
Danach Einzahlung des Geldes, Nachweis gegenüber dem Notar, dass man das Geld eingezahlt, also das Startkapital eingezahlt hat. Der Notar meldet es direkt ans Registergericht und dort dauert es auch nochmal so 2 bis 3 Wochen, bis dort eingetragen wurde.
Aha, danke. Christian, ja, man muss natürlich auch seiner GmbH einen Namen geben. Klingt einfacher, als es ist. Worauf muss man denn bei der Namenswahl achten?
Also grundsätzlich muss ich mir Gedanken machen, soll mein Firmenname gleich sein mit dem Markenname, mit dem ich auftrete? Also Punkt 1. Denn grundsätzlich, wenn wir über den Firmennamen sprechen, der GmbH, ist es natürlich wichtig, dass der eine Unterscheidungskraft hat, dass auch keine irreführenden Angaben enthalten sind, wie zum Beispiel, ich gründe jetzt im Schwarzwald eine Startup Consulting Berlin GmbH, also habe hier den Ort Berlin im Namen und suggeriere natürlich damit, dass ich dann in Berlin sitze, aber sitze eigentlich im Schwarzwald, also das wäre dann eher eine irreführende Angabe, das gilt gleichfalls wie Manufaktur oder Fabrik. Ja, wenn ich das nicht bin, dann geht das nicht. Genauso wie Gattungsbegriffe, Käserei GmbH, Möbel GmbH, das alles wird so nicht eingetragen, weil es sich nicht unterscheidet von den Gattungsbegriffen. Und grundsätzlich jegliche Art von Fantasienamen gehen meistens immer, ja, oder wenn man halt bei manchen Begriffen eine Zahl da vorstellt oder auch die Initialen, ja, also für Christian Manfred, CM oder die Initialen der beiden Firmennamen. Und wichtig ist natürlich zuerst, was man an diesen Firmennamen bei der IHK in seiner Gemeinde prüft. Das heißt, die IHK prüft, ist dieser Firmenname noch verfügbar in meiner Gemeinde in dem Ort. Das heißt, sie prüft jetzt nicht, ob ich mit dem Firmenname ja wagenrechtlich andere Firmennamen nutze oder vernetze, sondern prüft wirklich nur, gibt es hier zum Beispiel in Wiesbaden noch eine andere Firma.de, ja. Baukasten AG.
IHK-Namensprüfung ist natürlich, also wenn ich jetzt natürlich aus dem Digitalbusiness komme und im World Wide Web agiere, ist doch, eigentlich muss ich doch vor allen Dingen auf die Markenrechte achten, oder? Wenn ich jetzt irgendeinen Namen eintragen lasse, der irgendwer anders hat, auch wenn es nur ein kleines Unternehmen ist, aber irgendwelche Markenrechte, ich kann ja nicht auch sagen, ich bin hier Florian Porsche GmbH oder so, das geht ja
genau,
nicht.
Also von daher beides, also einmal die IHK, zweitens ist ja das Handelsregister.de auch öffentlich, das heißt, da kann man ja schon seinen Namen eingeben und schauen, gibt es schon ähnliche Firmen, die so heißen. Oder natürlich, man beauftragt auch einen Anwalt, der auch nochmal dort die Firmenregister durchgeht oder auch das Markenregister in München, DPMA. Also auch die Datenbank sollte man auch bestenfalls vorher prüfen. Das heißt, Handelsregister, gibt es schon einen Firmennamen, also gibt es schon eine eingetragene GmbH in Deutschland oder gibt es eine Marke, die so heißt? Und das muss ich an dpma.de nachschauen. Also die beiden Datenbanken sollte man...
Man muss ja auch darauf achten, also... Vor allen Dingen, wenn das eigene Unternehmen und der Markenname identisch sind.
Genau. Und dann natürlich, wenn man schon dabei ist, schauen, ist vielleicht die Domain noch verfügbar, wenn man es ganz stringent haben möchte. Wird natürlich irgendwie auch was Positives assoziieren mit den Markennamen. Und Punkt. Ja. Mhm. Aber auch hier natürlich, manchmal ist es auch so, dass man erstmal in den Starten kommt, bevor man sich also, ich meine, viele legen jetzt auch nicht so viel Wert darauf, eine große Marke aufzubauen. Man kann natürlich auch einfach einen Firmennamen nutzen. Ja, ich sag mal die 123 Danius GmbH. Und dann unabhängig von dem Firmennamen kann die Marke mit dem Auftritt ganz anders sein. Ist ja bei euch auch. Ihr habt ja für gründer.de und dahinter ist die Festtour Group GmbH. So ähnlich, ne? Das heißt, also auch hier habe ich ja auch alle Freiheiten und ich kann ja auch mit mehreren Marken auftreten. Das sind auch öfters mal die Frage von Gründern, kann ich jetzt nur eine Marke nutzen? Nein, ich habe keine eine GmbH und kann quasi 3, 4 Plattformen betreiben mit unterschiedlichen Marken, mit unterschiedlichen ähnlichen Produkten, je nachdem, wie breit der Geschäftszweck ist. Und im Endeffekt, der gemeinsame Nenner ist auch hier wieder das Impressum und das Briefpapier und die Rechnung. wo die Daten dann drauf müssen.
Ja. Dieser Podcast wird präsentiert von der KfW Bankengruppe. Ob Sie gründen oder in ein bestehendes Unternehmen einsteigen, Fördermittel der KfW erleichtern Ihnen die Existenzgründung und Ihre ersten Jahre der Selbstständigkeit. Finden Sie die passende Förderung und lassen Sie sich von anderen Vollblutunternehmerinnen und Unternehmern inspirieren. Unter kfw.de/gründen und kfw.de/nachfolge. Alle wichtigen Infos dazu finden sich auch in den Shownotes dieser Folge.
Kommen wir nochmal zu den rechtlichen Aspekten zurück. Es ist ja einmal der Gang zum Notar und zweitens der Eintrag im Handelsregister. Dazwischen vergeht ja Zeit. Und wenn ich unter Umständen noch Probleme mit der Bank bekomme, aus welchen Gründen auch immer, kann sich das noch hinziehen. In dieser Zeit, liest man ja manchmal, gibt es die GmbH, IG, GmbH in Gründung. Vielleicht, Steffen, kannst du uns mal kurz erläutern, was hat das auf sich?
Na klar. Also die GmbH wird quasi mit dem Gründungsakt beim Notar gegründet. Ist quasi wie die Geburt. Ab diesem Zeitpunkt hat die GmbH das Kürzel in Gründung zu führen, um anzuzeigen, dass diese Gründung noch nicht abgeschlossen ist. Erst mit Eintragung im Handelsregister ist dieser Gründungsakt komplett abgeschlossen und das Ingründung fällt weg. In der Zwischenzeit kann die GmbH im Namen, also im eigenen Namen, Verträge abschließen, Geschäfte eingehen. Alles erst einmal kein Problem. Die Probleme, wie du schon richtig gesagt hattest, fangen dann an, wenn zum Beispiel kurz nach Gründung Verträge abgeschlossen werden, wie zum Beispiel Mietverträge, man aber noch kein Geschäftskonto hat und die Bank, die man dafür will, sagt, nee, mit uns nicht. Und dann sucht man nach Alternativbanken und findet keine. Und dann zieht sich der ganze Prozess hin. Aber die Verbindlichkeiten für die Miete, die laufen weiter. Oder andere Verbindlichkeiten, die man als Gründungsgesellschaft eingegangen hat, laufen ebenfalls bereits. Und dann, im ungünstigsten Fall, scheitert die Gründung, weil man halt keine Bank findet. Dann hängt man persönlich als Gründungsgesellschafter in der persönlichen Haftung für all die Verbindlichkeiten, die man mit der GmbH in Gründung eingegangen ist. Weil die fallen quasi auf die Gründungsgesellschafter zurück. Im günstigen Fall, dass die Gründung also abgeschlossen wird, macht das alles nichts, weil dann tritt die GmbH in diese Verträge automatisch komplett ein und die Gründungsgesellschafter sind mehr oder weniger raus. Aber wird diese Gründung nicht abgeschlossen, dann hängen die Gründungsgesellschafter in der persönlichen Haftung.
Also mit anderen Worten, in dieser Phase sollte man sich also, wenn es um finanziell große Risiken geht, ein bisschen mit Vorsicht
genau, richtig
angehen.
Genau, es gibt noch einen zweiten Punkt, der ebenfalls sehr wichtig ist, weil ich hatte ja am Eingangs gesagt, dass 12.500 Euro Gründungskapital bei einer GmbH mindestens eingezahlt werden müssen. Diese 12.500 Euro sollten auch möglichst sparsam ausgegeben werden, bevor die Gründung abgeschlossen ist. Weil es kann einem auf die Füße fallen, wenn man zum Beispiel 12.500 Euro einzahlt, die Anmeldung beim Registergericht quasi erfolgt und man in der Zwischenzeit 10.000 Euro irgendwohin auszahlt. Weil das Registergericht in dem Fall dann prüft, ist hier eventuell eine verdeckte Kapitalrückführung erfolgt. Hat also quasi der Gründungsgesellschafter Geld aus der Gesellschaft gezogen, was er eigentlich gar nicht hätte machen dürfen. Das ist ein Punkt, auf den der Geschäftsführer achten muss, dass wirklich das Geld da ist, der Gesellschaft zur Verfügung stand und auch nicht wieder weggeflossen ist, bevor die Gründung dann auch komplett abgeschlossen ist. Gründungskosten, wie zum Beispiel Notarrechnung, Rechtsanwaltskosten etc., die sind in der Hinsicht unschädlich, weil dass die von der Gesellschaft in diesem Zeitpunkt bezahlt werden dürfen, das ist unstrittig.
Okay, Stichwort Kosten, nicht wahr? Die Gründung einer GmbH kostet ja Geld. Die Frage ist natürlich, wie viel? Mit welchen Kosten muss man realistischerweise rechnen?
Also realistischerweise, wenn man mit einer individuellen Satzung gründet, sind das so 1.500 bis 2.000 Euro. Je nachdem, ob man, je nachdem, wie umfangreich die Rechtsberatung ist oder ob man noch eine weitere Steuerberatung mit inkludiert. So 1.500 bis 2.000 Euro sollte man haben, wenn man individuell gründen will. Gründet man mit dem Musterprotokoll, sieht alles ein bisschen anders aus, ist alles ein bisschen einfacher, kostet es ungefähr die Hälfte.
Danke. Christian, welches sind denn die klassischen Fehler bei der Gründung? Ich meine, wir haben jetzt so das Prozedere durchgesprochen. Ja, wir haben auch schon mal das Problem mit dem Geschäftskonto angesprochen. Was läuft sonst in der Praxis noch so schief, was die Verzögerung, was zur Verzögerung bei der Gründung führt?
Ja, so ein Klassiker, den wir immer sehen, ist, dass wir waren ja auch gerade bei einem Fahrtermin und der Eintragung und dazwischen gibt es eine Rechnung vom Amtsgericht von 150 Euro und die wird natürlich verschickt an meine Firma. Und damit dieser Brief ankommt, brauche ich natürlich ein Firmenschild an den Briefkasten. Und das ist natürlich so ein Klassiker, dass viele einfach den Namen nicht an den Briefkasten setzen und somit dann der Brief nicht ankommen kann. Und sich dadurch auch wieder der Prozess verzögert, der Brief wird zurückgeschickt, geht dann gleich in meine Meldung zurück zum Notar. Also von daher, Klassiker ist auf jeden Fall neben dem Geschäftskonto und die Unterschätzung ist, den Briefkasten ein Firmenschild reinzumachen. Aber dann zahle ich die 150 Euro. Und dann verbucht das Amtsgericht die 150 Euro und dann werde ich quasi eingetragen im Handelsregister. Und wenn ich dann eingetragen bin im Handelsregister, also wir monitoren das immer für unsere Kunden, die bekommen dann von uns eine SMS. Spätestens merke ich das, wenn dann mein Briefkasten von der Werbung ist. Denn sobald ich im Handelsregister bin, quasi ist meine Adresse, bin ich öffentlicher Geschäftsfrau, Geschäftsmann. Und dann gibt's positive Post, wie Metro-Gutscheine und Metro-Karten, wo jeder schon immer mal hingehen wollte, um sein 30 Kilogramm T-Bone-Steak zu kaufen und die Family-Packung, ja. Aber es gibt auch schlechte Briefe, und zwar, das sind ja so, wir sind überall so die Abzockerbriefe, die suggerieren, dass sie das Handelsregister wären, machen es auch sehr schlau mit so einem Bundesadler, auch mit der Platte von uns. Und aber wenn man es genau liest, es ist ja quasi eine Offerte für einen Firmeneintrag unter firmenregister.de und die nehmen dann dafür 700 Euro. Aber ich weiß, ich muss ja nur einmal das Handelsregister bezahlen und das ist in der Regel 150 Euro. Ich glaube, in Berlin sind es so 160, 165 Euro. Aber danach kommt nichts mehr. Ja, es kommt aber vom Gewerbeamt für 25 Euro. Aber das heißt, jegliche Briefe danach sind immer Fake-Briefe. Und leider, gerade wenn man den Deutschen für mächtig ist, wird schnell überwiesen. Ja.
Kann ich kurz einwerfen, nicht alle sind Fake-Briefe, weil einer wurde vergessen, oder eigentlich zwei. Also zum einen, das Finanzamt schreibt einen an und die IHK ebenfalls. Das heißt also, Briefe vom Finanzamt und von der IHK sollte man im Gründungsprozess erwarten. Und das ist auch gang und gäbe. Ein weiterer Hinweis noch zum Briefkasten. Es reicht nicht nur aus, dass der Name am Briefkasten steht. Der Briefkasten sollte gerade in der Anfangsphase, so in den ersten 2-3 Wochen nach Gründung, regelmäßig kontrolliert werden, weil sonst tatsächlich Briefe vom Finanzamt, dem Gewerbeamt, der IHK und vom Notar wieder zurückgehen, was den gesamten Gründungsprozess sehr verzögern kann. Und natürlich, die Rechnung vom Registergericht sollte auch auf jeden Fall so schnell wie möglich bezahlt werden, weil wenn man das nicht tut, dann brechen die Eintragung nach 4 Wochen ab.
Also natürlich mal Briefe mit einem Geldbetrag braucht, natürlich Finanzamt.
Gut, IHK will auch Geld haben, also von der Warte aus.
Mit der Gründung der GmbH ist auf jeden Fall die Sache noch nicht erledigt. Dann, da zieht einen ganzen Rattenschwanz an rechtlichen Folgen nach sich. Wir haben die auf unserer Checkliste 50 Schritte zur GmbH aufgelistet, damit auch niemand etwas verliert oder vergisst. Dazu gehört natürlich, also man muss IHK oder Handwerkskammermitgliedschaft haben. Man muss auch eine Betriebsnummer beim Arbeitsamt beantragen. Das gilt allerdings nur, wenn man Mitarbeiter beschäftigt. Also wenn Sie eine Person GmbH ohne Mitarbeiter sind, können Sie das vergessen. Sie müssen sich beim Finanzamt anmelden und dort den steuerlichen Erfassungsbogen ausfüllen und eine Umsatzsteueridentifikationsnummer beantragen. Nötig ist auch die Anmeldung beim Gewerbeamt, beim Transparenzregister, das wird auch häufig vergessen, und bei Elster, wobei Elster ist das Online-System des Finanzamtes. vielleicht nochmal, was gibt es denn beim Finanzamt zu beachten? Beim steuerlichen Erfassungsbogen, Umsatzsteueridentifikationsnummer, gibt es da irgendwelche Probleme? Oder ich höre immer, das ist nicht so trivial.
Also grundsätzlich, sag ich mal, das Finanzamt stellt jedes Jahr wie dieser Fragebogen, den es ja bei Elster gibt, dort gibt es den steuerlichen Erfassungsbogen, der wird jedes Jahr erweitert. Also vor 5 Jahren waren es noch 350 Inputfelder. Jetzt sind es mittlerweile über 650 Inputfelder. Und die Hälfte davon ist gar nicht für die Neugründung nötig. Das ist dann für Organschaften. Aber auf jeden Fall ein wichtiger Punkt, das ist dann Feld 180. Ja, da geht es um die Soll- und Ist-Versteuerung. Da habe ich die Wahlfreiheit, ob ich nach der Soll-Versteuerung agiere und nach der Ist-Versteuerung. Das ist ganz einfach. Bei der Ist-Versteuerung, da muss ich nur die Mehrwertsteuer abführen an das Finanzamt, wenn auch meine Rechnung tatsächlich bezahlt ist, ja, und bei der Sollversteuerung quasi muss ich immer im Folgemonat die Umsatzsteuer abführen, auch wenn die nicht bezahlt ist. Das heißt, ich gehe hier in Vorkasse, dann ist die einfache Rechnung bei 10.000 Euro offener Forderung, muss ich also 19% Mehrwertsteuer, also 1.900 Euro Mehrwertsteuer an das Finanzamt abführen, egal ob die bezahlt ist oder nicht. Und von daher ist natürlich unsere Empfehlung von firma.de immer die Ist-Versteuerung, ja, das geht bis zum Umsatz von 600.000 Euro, das wird auch mittlerweile angepasst, einmal 500.000 Euro, solange kann ich dort agieren und ich hoffe natürlich keinen Gründer offene Forderung, aber im Geschäftsleben hat man damit viel zu tun, von daher empfehlen wir auch immer direkt zum Start der Gründung und der Rechnungsstellung einen Mahnprozess aufzusetzen und auch hier eine vernünftige Zahlungserinnerungskultur zu etablieren, denn Umsatz ist nicht gleich Cash auf dem Konto. Umsatz ist erstmal nur, dass die Rechnung, die ich geschrieben habe und vielleicht in der BWR sieht, aber nicht das Geld. Also genau das ist ein Thema. Und dann gibt es noch die Kleingewerberegelung. Manche möchten eine UG gründen, um ihre Haftung zu beschränken, aber möchten dann doch gar nicht so viel Umsatz machen, sondern nur ein paar Produkte bei Amazon verkaufen. Und da ist dann ganz wichtig, wenn ich das so machen möchte und quasi an diesem Umsatzsteuerverkehr nicht teilnehmen möchte, dann muss ich auch hier beim steuerlichen Erfassungsbogen beantragen, dass ich nach der Kleingewerberegelung mein Geschäftsführer. Und wir hatten auch mal ein paar Gründe, die das dann falsch angekreuzt haben, weil von ich nehme nicht teil zu ich nehme teil kann man schon immer wieder ändern, aber nur umgekehrt, nur alle 5 Jahre laut dem Finanzamt. Und das ist natürlich schon da haben wir falsch angekreuzt, habe ich erstmal eine Wartezeit oder muss dann halt einfach die Umsatzsteuer abführen. Genau, das sind vielleicht noch so zwei Begriffe, ne, die wäre jetzt, glaube ich, bitte es einfach zu sprengen, jetzt den ganzen Erfassungsbogen hier durchzunehmen und wenn man da ankommt.
Das ist auf jeden Fall wichtig. Gerade das Thema Liquidität ist natürlich bei neu gegründeten Unternehmen in der Regelfall ein Problem oder jedenfalls keine Sache, die so selbstverständlich ist, dass sofort das Geld reinplätschert, nicht wahr? Meistens geht es dann on off, bis der Break-Even da erreicht wird.
Ja, man kann es jetzt nicht im Finanzanfragebogen ausfüllen, aber noch so ein Tipp, damit man ein bisschen mehr Luft hat bei der Gründungsbürokratie. Man kann eine Dauerfristverlängerung beantragen. Quasi, ich muss ja normalerweise meine Unterlagen, meine Mehrwertsteueranmeldung zum 10. des Folgemonats abgeben. Meine Dauerfristverlängerung kann ich einfach einen Monat später noch machen. Das kann man individuell per Einschreiben beantragen, also das auch nochmal so als kleiner Tipp. Stichwort Dauerfristverlängerung.
Okay, danke. Steffen, gibt es von dir noch einen Tipp?
So konkret erstmal nicht. Also natürlich gibt es immer individuelle Problemfälle, aber so im Allgemeinen, glaube ich, haben wir relativ viel abgedeckt.
Ich möchte jetzt zur Fragerunde kommen. Es sind auch eine ganze Reihe von Fragen eingetroffen. Wann ist es sinnvoll, sogar mehr als 25.000 Euro Stammkapital anzulegen?
Also sinnvoll ist es immer dann, wenn man von vornherein bereits plant, mehr in sein Unternehmen zu investieren. Also sprich, wenn man absieht, dass man größere Anschaffungen hat für Produktionsmittel oder größere Werbeausgaben hat, dann sollte man möglichst gleich ein bisschen mehr Geld in das Unternehmen packen als Stammkapital oder sich überlegen, wo man Alternativmittel herbekommt, weil sonst geht einem das Geld schneller aus, als man es wünscht.
Ja, wir haben ja noch eine ganz ähnliche Frage oder eine Frage, die auch mit dem Stammkapital zusammenhängt. Stimmt es, dass das Stammkapital oder anderen Investitionen der GmbH genutzt werden kann und nicht unangetastet auf Bank liegen bleiben muss?
Richtig, also das Stamm, Genau, das Stammkapital ist Geld, was dem Geschäftsführer für den Geschäftsbetrieb zur Verfügung gestellt wird. Es ist nicht so, dass es quasi irgendwo auf ein Sperrkonto gelegt wird, wo es dann als Kapitalstock immer vorhanden sein muss. Einzige Ausnahme ist, wenn man Banken oder Zahlungsdienstleister gründen möchte, dann sprechen wir allerdings auch über deutlich höhere Kapitalbeträge, die dann als Kernkapital im Unternehmen jederzeit verfügbar sein müssen und nicht aus dem Unternehmen rausfließen dürfen. Aber das ist, wie gesagt, ein Sonderfall für Banken, Finanzdienstleister und Zahlungsdienstleister.
Okay, das ist ja eine relativ überschaubare Zahl. Weniger überschaubar ist oder was häufiger vorkommt, GmbH-Gründer haben 25.000 Euro brav auf das Geschäftskonto gezahlt und die Bank will trotzdem eine Bürgschaft haben. Wahrscheinlich, weil man irgendwelche Investitionen tätigen müsste, die über das auch über das Kapital hinausgehen. 25.000 Euro sind ja schnell aufgebraucht, wenn man ein Unternehmen gründet. Gibt es da irgendwelche Tipps dafür, wie man damit umgeht? Oder kommt man eigentlich doch gar nicht um eine private Bürgschaft drumherum, oder? In der Praxis?
Also nur wenn ich Geld will von der Bank, dann muss ich eine Bürgschaft geben. Ansonsten
Also ich denke, Thema Bürgschaft ist ja eine Frage der Sicherheiten für eine Finanzierung. Und da hängt es zum einen natürlich davon ab, wie die Bank das eigene Unternehmen von der Bonität her bewertet. Wieder das Thema UG GmbH unter Umständen. Des Weiteren wird man bei solchen Finanzierungen in der Regel immer einen Wirtschaftsplan vorlegen müssen und ein entsprechendes Geschäftsmodell erklären müssen. Und je nachdem, wie überzeugend man da ist, kann sich dann die Bank auch entsprechend günstiger oder weniger günstig zeigen, was halt zusätzliche Sicherheiten anbelangt bei der Vergabe von Krediten. Auf der anderen Seite, ich habe keine Ahnung, was die internen Regelungen der Bank sind. Und wenn in den internen Regelungen steht, wir brauchen eine entsprechende Übersicherung von 150-200%, ja gut, dann ist das eben so. Entscheidungen der Bank werden mitgeteilt, aber nur selten begründet.
Ja, okay. Seit der Finanzkrise ist natürlich die Compliance der Banken massiv gestiegen, was in vielerlei Hinsicht auch den Umgang mit Banken für Geschäftsleute problematisch macht. Auch deswegen sollte man an das Geschäftskonto sehr frühzeitig denken, weil es wird halt immer komplizierter bei den Banken. Und für Außenstehende ist dieser ganze Dschungel an Regelungen kaum zu durchblicken. Gehen wir mal weiter unsere Fragen durch, die unsere Audience hier gestellt hat. Eine Frage ist zum Zeitpunkt der Gründung. Wann sollte man sich damit beschäftigen? Erst, wenn man die ersten Kunden bereits, fast schon in der Tasche hat? Oder erst gründen und dann die Kunden suchen? Gibt es da sinnvolle Taktik?
Ja, also es kommt immer darauf an, will ich jetzt wirklich 100% in die Selbstständigkeit reingehen oder halt nicht? Das heißt, wenn ich mir unsicher bin und nicht wirklich sicher bin, ob das wirklich funktioniert. Also manchmal hat zum Beispiel der Gründer, der möchte dann irgendwas mal verkaufen auf einer Plattform, wisse aber nicht, ob das funktioniert und möchte in eine UG oder GmbH gründen. In dem Fall würde ich eher davon abraten, weil eine UG ist schnell gegründet, aber nicht schnell beendet. Ja, eine Liquidation kann 2 Jahre dauern, kostet einmal 2.000 Euro im Steuerberater und dauert ewig. Von daher wäre hier in dem Fall meine Empfehlung, wenn ich mir da unsicher bin, ob das, was ich mir vorstelle, funktioniere, erst so ein Gewerbe anzumelden, ein paar Kunden zu gewinnen, es funktioniert, ich sehe, da bleibt dann noch was hängen für mich zum Leben. Und wenn ich dann dort eine höhere Sicherheit habe, dass es wirklich funktioniert und sage, okay, ich gehe jetzt hier all in, ich kündige mein Festangestelltenverhältnis, dann parallel dazu dann erst eine GmbH oder UG gründen. Anders sieht es natürlich aus, wenn ich sage, okay, ich bin im Angestelltenverhältnis, bin schon Freiberufler, habe schon Kunden und möchte jetzt quasi Vollzeit irgendwie Berater werden, Consultant oder was auch immer und habe da schon eine Sicherheit oder möchte auf jeden Fall in die Gründung gehen und dort direkt auch mit mehr höheren Investment quasi einsteigen, dann macht natürlich die Gründung von Anfang an Sinn. Weil wenn ich hohe Investitionskosten habe, dann kann ich es direkt auch in der GmbH tätigen, anstatt als Einzelunternehmer. Genau.
Ja, wir haben ja noch eine ganze Reihe von Fragen zu Thema UG-Gründung. Also einer unserer Teilnehmer fragt, ob, wenn man eine UG gründet und das am Ende sowieso eine GmbH umgewandelt werden soll, ob da mit doppelte Kosten, also doppelte Gründungskosten anstehen oder welche Kosten das verursacht, wenn ich diese Umlandung betrachte, also einfach aus Kostensicht. Steffen, wie siehst du das?
Also grundsätzlich, wie gesagt, ich hatte es früher schon mal erwähnt, meinen Mandanten sage ich immer, wenn das Kapital da ist, gründet gleich die GmbH, weil es gibt eigentlich außer der Kapital keinen wirklichen Vorteil, eine UG zu gründen. Weil der Verwaltungsaufwand ist der gleiche, die Kosten sind ja eigentlich auch fast identisch und ja, wenn man dann später die UG in eine GmbH umwandelt, dann entstehen zusätzliche Kosten. Die sind zwar bei weitem nicht so groß wie bei einer komplett neuen Gründung, aber man hat halt die Handelsregister-Eintragungskosten, man hat den die Beurkundungskosten beim Notar. Also man hat ungefähr ein Drittel bis 50% einer, ich sag mal, oder sagen wir es mal anders, man hat die Kosten einer Musterprotokollgründung ungefähr.
Also von knapp 1.000 Euro oder wie?
Ja, so sagen wir mal so, die 500 bis 600 Euro werden es. Müsste man genauer also, nochmal reinschauen, also was die Notargebühren dann tatsächlich sind und was die Registerkosten sind. Aber das wären dann so die Kosten, die auf jeden Fall anfallen. Okay. Und eventuell nutzt man ja diese Umgründung auch gleich irgendwie, um eine Anpassung der Satzung durchzuführen. Und dann könnten eventuell auch Rechtsberatungskosten noch dazukommen etc. pp.
Ich habe auch noch eine Frage zum Firmensitz. Also es gibt da auch ein paar Sachen. Also ein Teilnehmer fragt, ob er da seine Privatadresse angeben kann. Ein anderer Teilnehmer fragt, ob er überhaupt eine Büroadresse braucht oder ob ein einfacher Briefkasten genügt. Wie sieht das da aus?
Also grundsätzlich braucht jedes Unternehmen als Firmensitz eine postalische Adresse, an die tatsächlich auch Briefe und im Fall, dass man mal verklagt wird als Unternehmen, auch eine Klage zugestellt werden können. Also man braucht eine sogenannte ladungsfähige Adresse, also postalisch. Das kann im Zweifelsfall auch die Privatadresse sein. Nur sollte man dann sicherheitshalber den Firmennamen neben dem eigenen Namen noch dazu haben oder halt einen zweiten Briefkasten aufhängen.
Ja, danke.
Und dann ein Mieterfeuer fragen, ob das erlaubt ist. Also meinen Sie, Mietvertrag reinschauen, vielleicht sind da direkt schon ausgeschlossen. Ansonsten ein Vermieter fragen.
Ja, sonst wird er stutzig, wenn er den Firmennamen am Briefkasten liest.
Ja, und wenn er das wegnimmt, ne, und dann kommt die Post nicht an und dann muss ich wieder die Adresse ändern und dann, da fängt wieder die Gründungsbürokratie an.
Ein Teilnehmer fragt, bei einer Gründung einer GmbH aus einem Einzelunternehmen mit Geschäftskonto, muss kein neues Geschäftskonto eröffnet werden? Fragezeichen?
Also das ist eigentlich, also es ist grundsätzlich relativ kompliziert, ein Einzelunternehmen in eine GmbH umzuwandeln, weil es gibt eigentlich kaum einen richtigen, rechtssicheren Weg, ein Einzelunternehmen mit einer Person in eine GmbH umzuwandeln. In der Regel macht man das über einen Einzelkaufmann, der im Handelsregister eingetragen ist, und über eine Ausgründung, oder man gründet neu und bringt einen Teil seines Geschäfts als Einzelunternehmer in die neue GmbH ein. Ist aber alles recht kompliziert. Und was das Geschäftskonto anbelangt, da wäre ich ganz vorsichtig, weil die GmbH als solche, die ja eine eigene Rechtsperson ist, ihr eigenes Geschäftskonto braucht und ich das alte Konto dahin nicht übertragen kann, so ohne weiteres. Das ist eigentlich gar nicht, nein.
Ein weiterer Teilnehmer fragt, wie er vorgehen sollte oder wie man vorgehen sollte bei mehreren Gründern, gerade wenn es um den Geschäftsführer geht. Gibt es da irgendwie eine praktischen Tipp? Ich meine, soweit ich weiß, kann man ja auch mehrere Geschäftsführer benennen, wenn man eine Einzelsatzung vorsieht.
Ich würde Folgendes vorschlagen. Wenn man einen Geschäftsführer bestellt bei mehreren Gesellschaftern, dann ist es immer als erstes eine Frage des Vertrauens, weil man nicht vergessen darf, dass der Geschäftsführer der Einzige ist, der zum einen die Gesellschaft komplett präsentiert und der Einzige ist, der hundertprozentigen Zugriff aufs Geschäftskonto hat. Wenn man mehrere Geschäftsführer bestellt, dann stellt sich die Frage, inwieweit alle Geschäftsführer einzelvertretungsbefugt sein sollen oder nicht. Also man kann sagen, ein Geschäftsführer ist einzelvertretungsbefugt, ein zweiter, dem vertraut man nicht ganz so, der kriegt halt einen Vier-Augen-Prinzip. Also sprich, nur er und der andere Geschäftsführer zusammen dürfen Entscheidungen treffen. Also da muss man schauen, auch ein bisschen erstens, wie viel Vertrauen hat man in den zu bestellenden Geschäftsführer und zweitens, wie nahe, also wie einfach sind auch die Abläufe. Also wenn man mehrere Geschäftsführer hat, die alle gemeinsam einen Vertrag unterschreiben müssen und die sitzen an zwei Enden der Welt, wird es schwierig. Na, wenn die aber quasi im gleichen Büro sich gegenüber sitzen, dann ja, ist es kein Problem, alle Verträge gemeinsam zu erstellen, zu unterschreiben und zu beschließen.
Okay, wir nähern uns dem Abschluss. Gibt es noch so ein Schlusswort oder so ein letzten Tipp, so Generaltipp, den man so den Gründern mitgeben könnte? Vielleicht, Steffen, du? So ein Tipp?
Also ein Tipp, gerade auch, weil ich es gerade wieder erlebt habe, ist, ich sag mal, Augen auf bei der Partnerwahl. Weil eine GmbH oder eine Kapitalgesellschaft gründen, also es ist wie eine Ehe schließen. Na, also gerade bei mehreren Gesellschaftern, man muss miteinander klarkommen. Und wir wissen alle, bei Geld hört die Freundschaft auf. Und wenn man da nicht wirklich genau weiß, was man macht und worauf man sich einlässt und entsprechendes Vertrauen auch zu seinen Geschäftspartnern in der Gesellschaft hat, dann kann da sehr viel Sprengstoff und sehr viel Potenzial für Schaden drinstecken.
Christian, erst hier bis natürlich die GmbH mit firma.de gründen, damit es reibungslos und schnell funktioniert. Da bietet auch der Hartmann Satzungspakete an zum Fixpreis. Und zweiter Tipp, also wer ein Business Angel aufnimmt oder zukünftig ein Startup gründen möchte, wo er sich vorstellen kann, ja, Venture Capital aufzunehmen, sollte sich einmal mit der Holding-Struktur beschäftigen. Vielleicht machen wir dazu aber auch mal ein Webinar. Ich glaube, einen Podcast haben wir dazu gemacht. Und vielleicht für Gründer, genau, so einfach da nochmal Stichpunkt Holding-Gründen. Ja, für alle, die externes Kapital von Business Angel aufnehmen.
Und dann der Exit-Plan. Dann noch eine UG oder GmbH als Dachorganisation zu gründen.
Genau, dann als Sparlosing-Gesellschaft.
Halt Venture Capital Investoren aufnehmen kann. Aber das würde uns heute zu weit führen, wenn wir das hier noch vertiefen. Vielen Dank erstmal für eure profunden Informationen. Jetzt kommen wir zum Ende unseres Webinars. Ich danke Christian Mantai und Steffen Hartmann für ihre tiefen Einblicke. Allen Teilnehmern wünsche ich eine erfolgreiche Unternehmensgründung. Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Danke.
Tschüss. Ciao.
Das war Besser Gründen, der Podcast von fürgründer.de. Für mehr Infos und weitere Folgen mit spannenden Gästen besuche uns auf fürgründer.de/podcast. Du möchtest keine Folge mehr verpassen? Dann abonniere uns jetzt auf der Streaming-Plattform deiner Wahl. Du möchtest ein bestimmtes Thema in unserem Podcast hören? Dann schicke uns deinen Themenvorschlag. Die E-Mail-Adresse dazu findest du in den Shownotes.